über das Spiel leiten, das schwarze Auge und Tierkunde. Und heute ein bisschen Welt. Folge 51. Das Interview mit Dungeon Josie, aka Josie, geführt von Daniel.
Mit euch. Willkommen zu einer neuen Folge der Meistergespräche. Ich freue mich sehr, dass ihr uns heute auch wieder zuhört. Und wie ihr hört, bin ich nicht Meister Henny. Und eine weitere Besonderheit der Folge heute ist, dass es sich heute exklusiv um unsere liebe Mitschwafelerin, Mitstreiterin und Mitspielleiterin Josie dreht. Hi Josie, grüß dich.
Hallo, schönen guten Morgen, Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr diese Aufnahme hört.
Die Zuhörer, die uns ja fleißig folgen, die werden wahrscheinlich über die ein oder andere Folge schon gestolpert sein, die Interviewfolgen, und jetzt fehlt uns ja nur noch du, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und
na, nicht ganz. Also ja, vielleicht von den MitspielleiterInnen hier schon, aber auch der eine, jene, welche, der große Meister, Meister Henny, fehlt auch noch. Ach, aber stimmt. Das wissen wir natürlich und das haben wir in der Hinterhand.
Stimmt, der hat sich ja bisher erfolgreich dumm gedrückt. Henny, wir kommen darauf zurück, bei nächster Gelegenheit. Okay, du bist ja jetzt schon eine sehr lange Weile bei uns, also nicht, dass es langweilig ist, aber du bist schon etwas länger bei uns mit dabei. Aber trotzdem, stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer du bist, wie du zu uns gekommen bist, was du so machst und so weiter und so fort, bevor wir dann in die Details gehen.
Das waren jetzt ja schon ziemlich viele Fragen auf einmal. Eieiei, okay. Warte, ich probiere das mal. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin die Josie. Zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme bin ich 33 Jahre alt. Ich komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet. Und abseits des ganzen Schwafelns, Spielleitens und Spielens, sage ich mal liebevoll, ich bin Vertriebler und meine Firma arbeitet mit Kindern. Keine Sorge, alles legal. Ich habe noch so ein 5 Tage die Woche Beruf und macht den auch echt gerne. Aber wir sind ja nicht hier wegen der Arbeit, sondern wegen der schönen Arbeit. Spielleiten kann auch Arbeit sein, aber halt die gute Art. Wie bin ich hier hingekommen? Ja, relativ simpel über eine... Nein, nicht relativ simpel. Ich mache es erstmal kurz, weil ich mir vorstellen kann, dass diese Frage irgendwann später nochmal im Detail kommt. Falls nicht, führe ich es zum Ende nochmal aus. Henny hat mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich gerne mitsprechen würde hier in den Meistergesprächen. Zu einem gewissen Zeitpunkt vor 3 Jahren jetzt.
Da kommen wir schon zur ersten Frage. Wie wirst du denn gerne, wenn du am Rollenspieltisch sitzt oder auch online, du machst ja auch recht viel online, da kommen wir später aber auch noch dazu, wie möchtest du denn gerne angesprochen werden? Bist du dann Spielleiterin? Bist du Meisterin? Bist du einfach Josie? Oder bist du zwischenzeitlich auch am Spieltisch bekannt unter den Spitznamen, den wir dir verpasst hatten, die Dungeon Josie?
Ach, oh je, Gott sei Dank nicht, nein. Also ich mag den Spitznamen, aber ich werde so nicht angesprochen. Entweder Spielleiterin unter Spielleitung oder eher einfach per Namen mit Josie oder halt auch durchaus mal, wenn ich in einem Setting oder einer Spielwelt spielleite, in der ich einen ganz, ganz festen Haupt-NSC habe, werde ich auch schon mal mit dem Namen dieses Haupt-NSCs angesprochen.
Aber du hast da keine Präferenz, wie du dann am Spieltisch gerne angesprochen werden möchtest, wenn du Gruppen leitest?
Nö, Josie oder Spielleiterin, ist okay.
Okay, dann werden wir heute mal versuchen, deinen Werdegang auch Richtung Fantasy, Science Fiction und Rollenspiel so ein bisschen aufzurollen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal so ganz, ganz weit zurück. Und es geht jetzt am Anfang auch noch gar nicht so sehr um Rollenspiele, sondern was war denn dein erster Kontaktpunkt mit Fantasy oder mit Science Fiction?
Boah, mein allererster Kontaktpunkt, zumindest an den ich mich erinnere, ich glaube, bevor ich selbst lesen konnte, also es ist eine ganze Weile her, wurde mir von meinen Eltern, ich weiß nicht mehr von wem von beiden oder sogar von beiden, der kleine Hobbit vorgelesen.
Ach, wie
daran
cool.
Daran erinnere ich mich noch. Ja, so als Einschlafgeschichte, glaube ich.
Das ist ja schön.
Ich habe keine Ahnung, ob das eine Kinderversion war, ob Sachen weggelassen wurden oder sonst was. Ich weiß es nicht mehr, aber ich erinnere mich daran, dass es mir vorgelesen wurde, ja.
Okay, das ist jetzt natürlich schon ein sehr cooles Buch, mit dem man zum ersten Mal mit Fantasy so in Kontakt kommen kann, glaube ich.
Ich habe generell als Kind super viel, also erst vorgelesen bekommen, später dann selbst gelesen und immer irgendwelche fantastischen Geschichten, Fabeln, die gelesen wurden oder irgendwelche Märchen, also ganz, ganz viel auch mit meiner Großmutter dann hinterher auch Bücher halt gelesen oder mit ihr dann auch gespielt. Also, dass man zusammengesessen hat und sich die wildesten Geschichten ausgedacht hat von irgendwelchen Wüsten, die dann anhand der Bettdecke, wie die lag, halt entstanden sind. Dann waren irgendwo Edelsteine versteckt und so. Das war, also ich weiß nicht mehr genau, was da drin alles passiert ist, aber es war total schön, diese Geschichten sich auszudenken.
Cool. Das klingt echt super. Wenn du jetzt gerade so rückblickend, also wenn du es jetzt alles erwähnt hast und jetzt so rückblickend dir das noch einmal anschaust, kannst du jetzt sagen, welche Elemente dich da so begeistert haben, gerade an dieser Art von Geschichten?
Ich denke, dass in den Geschichten potenziell alles möglich war. Also je nachdem, auf welche Art und Weise man Fantasy gerade erlebt hat, ich konnte daran immer abtauchen. Und auch wenn ich in irgendwelche Tagträume als Kind oder als Teenager verfallen bin, war ich in den Welten irgendwie immer sicher. Also das heißt, es konnte einem nichts passieren, aber es war einfach eine wunderschöne Parallelwelt, in der ja alles möglich war, in der man auch selbst alles schaffen konnte. Und das hat Sicherheit und Kraft gegeben. Das war total schön.
Zum einen jetzt einmal so Fantasy-Geschichten. Kannst du dich vielleicht noch erinnern, als du zum ersten Mal oder vielleicht eines der ersten Male auch mit Science-Fiction in Berührung gekommen bist? Gab es da irgendwas Besonderes, was du dich noch erinnern kannst?
Science-Fiction war nicht so viel Teil meines Lebens. Ich weiß es nicht. Ich nehme an, irgendwann im Teenageralter irgendeinen Film, den ich gesehen habe vielleicht. Aber ich weiß noch nicht mal mehr welcher. Ich weiß, ich habe irgendwann Per Anhalter durch die Galaxis gesehen. Ich wurde auch irgendwann mal dazu gebracht, mir Star Wars anzugucken. Ich fand's aber, Asche über mein Haupt, nicht so toll. Schönes Franchise, aber nicht meine Filme. Mhm. Ja, also Science Fiction hat mich noch nie so abgeholt. Mittlerweile bin ich da offener für, aber so früher, ich kann jetzt keine konkrete Welt nennen oder keinen konkreten Bezug dazu, nein.
Okay. Wie ist es denn dann bei dir weitergegangen, wenn wir jetzt so ein bisschen uns in deinem Lebenslauf etwas vorwärts bewegen? Wann kam es denn zu den ersten Rollenspielen? Und was war das?
Oh, da müssen wir gar nicht so weit im Lebenslauf nach vorne gehen. Ich glaube, ich war so 14 oder so, als ich mit meinem Vater etwas ausprobiert habe, beziehungsweise im Nachhinein betrachtet, glaube ich, wollte er das mal wieder machen und hat mich einfach mit dazu genutzt, dass er es wieder ausprobieren kann. Und zwar noch gar nicht so ein Rollenspiel, sondern ich nenne das mal so Spielebücher. Also wie so ein Roman und man erstellt sich am Anfang einen Charakter, man hat auch ein Inventar, was auf so ein DIN A4-Blatt geschrieben wird und man hat irgendwie ein oder zwei sechsseitige Würfel, glaube ich. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie es ging. Und dann liest man ein Kapitel und am Ende des Kapitels muss man sich dann entscheiden, ob man jetzt, weiß ich nicht, nach links geht, die Tür eintritt oder wieder rausgeht oder irgendwie sowas und liest dann auf Seite 17, 68 oder 136 weiter. Und so geht's halt immer weiter. Und diese Art Spielebücher haben wir damals gemacht und damit bin ich in diesen Bereich von ja, Rollenspiel im kleinsten Sinne, finde ich, reingekommen. Das war so die Eröffnung damals. Das hat echt viel Spaß gemacht. Und er war es auch hinterher, der dann mit mir und noch ein paar anderen die allererste Rollenspielrunde gegründet hat. Also er hat geleitet. Ich war auch so 14, 15 dann. Und ich glaube, es war ein oder zwei meiner Freundinnen aus der Schule waren dabei und meine Großmutter, die auch mitgespielt hat. Und dann haben wir das Schwarze Auge zusammengespielt. Das Schwarze Auge in der ersten oder zweiten Edition. Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich habe mittlerweile die Unterlagen hier auch noch von damals und es sind halt beide Regelbücher dabei. Ich nehme an, wir haben zweite Edition gespielt. Ich weiß es aber nicht.
Kannst du dich noch erinnern, was du da gespielt hattest? Also welchen Charakter?
Ich habe eine Kriegerin gespielt. Das weiß ich noch. Ja, sie hieß Goldie.
Okay, das ist ja mal ein etwas coolerer Name für die Kriegerin.
Ich war jung.
Ja, jeder fängt ja irgendwo mal an, ja. hat sich dann auch deine Begeisterung für Rollenspiele dann auch irgendwie auf Computerspiele übertragen? Also hast du irgendwie noch Erinnerungen an so erste Computer-Rollenspiele oder kam das dann auch etwas später?
Das war tatsächlich die gleiche Zeit eigentlich. Und zwar auch mit dem Schwarzen Auge, damals noch mit Schicksalsklinge. Also DSA Schicksalsklinge, das wurde noch auf dem DOS-System gespielt, meine ich. Und mein Vater hatte mir einen PC nur dafür eingerichtet. Und dann, wenn ich bei ihm war, konnte ich teilweise dieses Spiel spielen. Und was soll ich sagen, ich bin ständig gestorben. Ich habe sogar mit den Lösungsheften gearbeitet, die damals noch ausgedruckt waren, mit denen ich dann da gesessen habe, um zu gucken, okay, welche Charaktere muss ich wie irgendwie steigern? Wie schaffe ich es, mein Wirselkraut zu nehmen, damit ich möglichst lange in den Dungeon reinkomme und nicht beim Rückweg sterbe, um mir neuen Proviant zu holen und so. Man kennt, glaube ich, die alten Tücken noch. Und im Endeffekt bin ich daran gescheitert, dass ich an einer bestimmten Stelle eine Fähre verpasst habe, die mich zu einem Ort bringen sollte, wo ich hin musste. Die Fähre ging aber nur einmal im Jahr. Also habe ich mich in meinem Gasthaus einquartiert für ein Jahr und danach hat nichts mehr funktioniert. Also wahrscheinlich saß der Fehler vor dem PC, aber ja, das war so die erste Rollenspielerfahrung damit.
Ja, ich glaube, diese alten DSA-Spiele, die waren so ein bisschen tückisch. Ja, da konnte ich mich auch daran erinnern, dass ich da auch irgendwo was verpasst hatte und es ging dann nicht mehr zurück. Ja, manchmal frustrierend. Mm.
Ja. Oh, ja, und dann hatte ich tatsächlich mit beiden, also sowohl PC-Rollenspiele als auch Pen and Paper, in dem Sinne eine sehr, sehr lange Pause. Irgendwann habe ich dann angefangen, am PC wieder ein bisschen mehr zu zocken, was Rollenspiele angeht. Ich glaube, weiß gar nicht mehr, womit habe ich denn angefangen? War es da auch schon Drakensang? Es kann Drakensang gewesen sein, ja. Und danach dann Dragon Age. Immer noch liebstes Spiel bisher. Ja, und dann ging es immer mit Rollenspiel weiter.
Kannst du dich nach der langen Pause erinnern, was war denn da so der Auslöser, dass du gesagt hast, oh ja, jetzt möchte ich gern wieder zurück zu Fantasy oder zurück zu Fantasy-Computerspielen zumindest?
Also den Bezug zu Fantasy als solches habe ich nie verloren. Ich habe die ganze Zeit über super viele Bücher gelesen und selbst, glaube ich, auch Geschichten geschrieben und so. Also den Bezug komplett verloren habe ich nie. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe von irgendjemandem, ich meine, die Drakensang-Spiele bekommen. Ich kann dir noch nicht mal mehr sagen, von wem. Ich weiß es nicht. Irgendwer meinte so, das könnte dir gefallen, spiel das mal. Und dann habe ich es gespielt. Und es war schön. Weiß ich nicht, da war ich vielleicht, wie alt war ich da? Anfang, Mitte 20? Mhm. Irgendwie so. Mhm. Ein bisschen was her muss es schon sein. Ich würde sagen Anfang 20.
Okay. Das ist ja also schon mal so ein ziemlicher Werdegang von ersten Erinnerungen, wie es angefangen hat mit Fantasy, bis hin zu, ja, jetzt kommen wir ja eigentlich so zum interessanten Punkt mit dem Einstieg ins Spielleiten.
Der ist zu dem Zeitpunkt schon vorbei gewesen. Ich habe in der Phase, als ich so 15 rum war und mein Vater noch geleitet hat, habe ich auch meine ersten Abenteuer in DSA geschrieben und geleitet. Ich habe mir dann meine eigene kleine Gruppe gesucht und es sind ein paar Abende zustande gekommen, an denen wir dann meine selbstgeschriebenen Dungeons durchquert haben. Und das ist sehr, sehr lustig gewesen, weil ich keine Ahnung hatte, wie man wirklich so ein Abenteuer aufbaut. Und ich habe mir einfach nur gedacht, was ist denn vielleicht lustig und was könnte denn Sinn ergeben? Und ich brauche so eine Handvoll Dinge, die passieren und dann habe ich die einfach blind in die Räume gewürfelt. Das war echt wild. Ja, das Ende war ein überdimensional großes Quietscheentchen mit Vampirzähnen.
Okay, jetzt bin ich gespannt, wie kam's
denn dazu? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr.
Okay, genau. Mhm. Aber wenn wir jetzt schon beim Thema Spielleiten sind, das wird uns jetzt so ein bisschen in Beschlag nehmen bei den nächsten Fragen. Kannst du dich noch erinnern, hast du auch Kaufabenteuer aus DSA geleitet oder hast du eher lieber selber einfach Abenteuer geschrieben? Hat dir da dein Vater vielleicht noch irgendwie was gegeben und gesagt, hier leite mal, oder hast du da einfach gesagt, du machst deine eigenen Geschichten?
Ich glaube, ich habe gesagt, ich mache einfach meine eigenen Geschichten, habe aber trotzdem die Unterlagen bekommen, deshalb habe ich die auch noch. Also das, ich weiß gar nicht, nee, Götternkulte heißt es nicht, ein Buch über Götter, Aventuriens und sowas, also die Welt Aventuriens und halt die Regelbücher zu DSA 1 und 2 und habe mich da inspirieren lassen, so ein bisschen von zum Beispiel den Fallen, die beschrieben wurden, welche Fallenarten es gibt oder so. Also daran habe ich mich schon orientiert, aber ich habe nie ein Kaufabenteuer DSA geleitet. Nicht ein einziges in meinem Leben.
Okay, das ist ja auch eine ganz spannende Angelegenheit, an die Sache ranzugehen.
Ja, und trotzdem bin ich in einem DSA-Schwafel-Helden-Meister-Podcast.
Ja. Okay, aber du hattest ja, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, hattest du ja als Spielleiterin sozusagen das Glück, dass du jetzt das Handwerk des Spielleitens ja direkt dann bei deinem Vater abschauen konntest, weil er hat ja
ja,
vorgespielt, mit euch gespielt und das heißt, du konntest dann bei ihm das also abschauen. Hast du das Gefühl, du hast jetzt wirklich sehr viel von ihm übernommen? Oder wann war da so ein Punkt, wo du gesagt hast, oh, jetzt habe ich dabei eigentlich meinen eigenen Stil und es kommt gar nicht so an dieses Abgeschaute von meinem Vater ran?
Ich bin ganz ehrlich, dadurch, dass das nur so ein paar Abende waren, die ich überhaupt spielgeleitet habe in dem Alter und danach die lange Pause war und ich da definitiv keinen Bezug mehr zum Spielleiten meines Vaters hatte. Keine Ahnung. Also mein heutiger Spielleiterstil, den kann ich noch nicht mal mehr damit vergleichen, weil ich einfach keine Erinnerung mehr daran habe. Ich weiß es nicht.
Mhm. Apropos, wenn wir jetzt noch weiterhin beim Handwerk Spielleiten bleiben, hast du dir jemals irgendwelche Videos auf YouTube angesehen, also wie man spielleitet, Kniffe für Spielleiter oder hast du vielleicht auch Bücher fürs Spielleiten mal dir angeschafft und durchgelesen oder wie hast du das quasi weiter erlernt oder weiter verfeinert?
Ja, tatsächlich. Also ich habe erst relativ blind angefangen, als ich später mit Fate angefangen habe zu spielleiten und bin halt in diesem Spielleitungsprozess auf manche Herausforderungen gestoßen und dann habe ich angefangen, über YouTube zu recherchieren. Und habe da einen YouTuber gefunden, der mich echt weitergebracht hat. Ich droppe jetzt einfach mal den Namen, der heißt Würfelzeit. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Der hat ganz, ganz viele kleinere und größere Videos gemacht zum Thema Spielleiten für einzelne Themen. Man konnte sogar Fragen reinstellen. Er hat sogar eine Frage von mir auch mal in einem Video hinter beantwortet. Das hieß dann den Spielern die Karotte vor die Nase halten. Sehr schön, weil ich manchmal so Probleme damit hatte, meine Spieler in die Richtung zu bringen, wo ich sie gerne hätte. Also so ein bisschen wie railroade ich eigentlich meine Spieler. Darin war ich nicht so gut. Ich habe halt alle Dinge gleich wichtig beschrieben, anstelle vielleicht auch in der Beschreibung so ein bisschen mehr auf das zu gehen, was ich eigentlich gerade gerne umsetzen wollen würde. Oder wie ich auch damit umgehe, dass das, was ich umsetzen möchte, nicht an einem bestimmten Ort stattfindet, sondern dann einfach woanders. Und die Videos von ihm, ich habe die, glaube ich, alle hoch und runter geguckt. Die haben mir richtig, richtig weitergeholfen. Ganz toll. Sympathischer, wow, Mensch und mega Inhalt.
Okay, super, weil ich glaube, dann hattest du ja jetzt einen echten Riesenvorteil im Gegensatz zu uns etwas älteren Spielleitern, die ja damals kein Internet hatten und es gab kein YouTube und wir mussten uns das alles irgendwie selber herleiten und gucken, wie das überhaupt funktioniert. Aber okay, das ist ja dann natürlich echt ein Riesenvorteil, wenn man einfach auf YouTube gucken kann, wie machen das da eigentlich andere Leute, ja, wenn man so ein bisschen ziellos einsteigt in dieses, ja, vor allem ins Spielleiten.
Ja. Stimmt, ja.
Wie ist es denn dann eigentlich bei dir? Bist du dann lieber Spielerin oder bist du lieber Spielleiterin?
Ich möchte mich nicht entscheiden. Also wirklich, ich mache beides total gerne. Wir hatten es ja auch schon in der Folge mit Spielen oder Spielleiten. Ich glaube vor, ich weiß gar nicht mehr, wann die war, jetzt vor kurzem. Ich möchte mich da einfach nicht entscheiden. Ich mache beides furchtbar gerne. Wenn ich mich entscheiden müsste, und es kann auch potenziell sein, dass meine Antwort auf diese Frage vor 2 Wochen oder in 2 Wochen wieder anders ist. Heute würde ich sagen, würde ich Spiel leiten, weil ich dann die Möglichkeit habe, mehr Charaktere zu spielen, als immer nur einen, wenn ich spiele. Andererseits macht es mir auch total viel Spaß, nur zu spielen. Und nein, ich will mich nicht entscheiden. Ich will nicht und ich kann nicht.
Okay. Wenn du jetzt einmal deinen eigenen Spielleiterin-Stil beschreiben müsstest, was würdest du da über dich sagen? Wie bist denn du so jetzt als Spielleiterin?
Ich bin definitiv die Improvisateurin. Ganz klar heraus. Ich habe, also abgesehen von meiner Präsenzkampagne, die ich mal geleitet habe, in der ich viel vorbereitet habe, immer noch nicht, also bei weitem nicht so viel, wie ich das gehört habe von anderen Spielleitern, die auch Kaufabenteuer oder auch selbstgeschriebene Abenteuer erarbeiten und da Stunden an Zeit reinstecken, so viel nicht, aber dafür habe ich schon mehr vorbereitet. Aber gerade meine Online-Runden, also ich habe das mittlerweile, wenn ich mir so einen Schmierzettel mache, so eine halbe DIN A4-Seite und da irgendwelche Namen draufkritzel, vielleicht ein paar Werte aufschreibe oder mal einen Charakterbogen für einen krassen NSC erstelle. Und ich zeige meinen Spielern vorher natürlich nicht den Inhalt, aber ich sage nur, guckt mal Leute, ich habe was vorbereitet, sind die alle, oh krass. Das ist wirklich, ich gehe ganz, ganz oft einfach nur mit einem Gedanken, mit einem Gefühl, mit einer kleinen Geschichte, mit etwas, was passieren kann in einer Sitzung und lass mich dann mit von den anderen leiten und improvisiere halt am Abend.
Okay. Zu dem Fates-Server und zwischen den Online-Spielen, da werden wir nachher auch noch gesondert drauf kommen. Da habe ich mich auch noch ein paar Fragen an dich. Die Frage jetzt gleich im Anschluss dazu ist, was würdest du denn sagen, was macht denn für dich einen guten Spielleiter, eine gute Spielleiterin aus? Also jetzt vielleicht auch gerade mit so einer etwas, ja, mit einem etwas persönlichen, ja, mit etwas persönlichem Input, wenn du jetzt so ein bisschen auf deine Spielleiterin-Laufbahn guckst, was würdest du denn sagen? Was macht einen guten Spielleiter aus? Spielleiterin aus?
Für mich persönlich macht eine gute Spielleitung aus, auf die Ideen der Charaktere bzw. der Spieler zu reagieren. Das heißt nicht, dass man alles umsetzen muss, aber dass man es nicht von vornherein abblockt. Das wäre ein bisschen schwierig. Dann, dass man als Spielleitung vermutlich auch Koordination und Kommunikation gegebenenfalls übernimmt, auch in der Gruppe. Nicht federführend, aber auch halt mit dafür so ein bisschen gerade steht. Und ich sage mal so liebevoll, die Glocke über den Spielern muss stimmen. Also es kann so viel Chaos passieren. Die Spieler können so viel gegen den eigentlichen Plot agieren oder irgendwelches Chaos verursachen. Ich mag es persönlich gerne, wenn meine Spielleitung mir trotzdem das Gefühl gibt, als ist hier alles gerade im Rahmen und nicht ein, oh mein Gott, total aufgelöst und sie weiß nicht, was sie tun soll. Also ich mag ein, ich nenne es jetzt mal sachlich, so ein souveränes Auftreten. Ja, ein sicheres Auftreten einfach haben. Das mag ich.
Von der anderen Seite her gedacht, gibt es irgendwelche Eigenschaften bei Spielern und Spielerinnen, die du dann eigentlich eher bevorzugst? Ich meine, es gibt ja beispielsweise so Powergamer, Leute, die irgendwelche Regellücken suchen, Leute, die eher Dungeon Crawler bevorzugen. Mit welcher Art von Leuten denkst, würdest du sagen, ah ja, das ist eher so meine Wellenlänge, mit denen spiele ich besonders gern?
Ich persönlich spiele gerne mit Spielern, die nicht so regelfanatisch sind, sondern die mehr auf das Charakterspiel gehen, die Freude daran haben, ihren eigenen Charakter kennenzulernen, auszuspielen und offen dafür sind, wie er sich entwickelt und damit auch die Spielwelt mit weiterzuentwickeln. Also Leute, die einfach ja offen genug dafür sind, sich richtig fallen lassen zu können in so eine Geschichte. Das mag ich persönlich sehr gerne. Natürlich sind Regeln auch wichtig und sie geben uns einen schönen Rahmen. Das macht Spaß, auch mit Regeln zu spielen. Manchmal sind sie auch notwendig. Aber für mich persönlich sollten sie nicht im Vordergrund stehen. Beidseitig nicht. Weder vom Spielleiter noch von den Spielern.
Um mal die dritte Ecke in dieser Konstellation abzuklopfen, was gehört für dich zu einem guten Abenteuer dazu? Also du leitest ja natürlich auch sehr gerne, hast ja auch gerade gesagt, du schreibst ja eigene Abenteuer, auch wenn sie manchmal eher so improvisiert sind. Das ist dann also deine Handschrift beim Abenteuer erstellen. Was macht für dich ein gutes Abenteuer dann aus?
Ein gutes Abenteuer bietet für mich die Möglichkeit, sich voll reinfallen lassen zu können. Sowohl als Spieler als auch als Spielleiter. Also einmal komplett den Alltag vergessen zu können. Das funktioniert nicht mit jedem Abenteuer, aber es kann das Potenzial dafür haben. Einfach ein Abenteuer bietet die Grundlage für einen schönen gemeinsamen Abend, kann man so sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, jedes Abenteuer muss Kampf beinhalten oder eine NSC-Interaktion oder irgendwas anderes. Also ich habe jetzt nicht so, das und das muss passieren, damit es toll ist, sondern einfach ja, Grundlage dafür, dass die Geschichte stimmig ist und dass man sich fallen lassen kann.
Da sind wir jetzt auch schon bei der nächsten Frage, bei den Abenteuern, die du dann so recht schnell schreibst und wie du ja gerade selber gesagt hast, die du ja dann meistens ja auch so improvisierst. Woher holst du dir denn dann da deine Inspiration? Oder ist es dann eher so, oh Gott, 5 Minuten vorher steigt der Leistungsdruck, bevor das Abenteuer startet?
Nein. Tatsächlich nicht, nein. Also so krass gehe ich dann doch nicht unvorbereitet in eine Sitzung. Das ist unterschiedlich. Also je nachdem auch, welche Sitzung ich leite. Manchmal, also bei einer, Spielwelt ich leite, jetzt habe ich es aber, Heuwägelchen hier. bei City of Nightmares, mein selbstgeschriebenes Horror-Setting, das ich leite, die Abenteuer, die meine Spieler dort erleben, basieren sehr häufig auf meinen eigenen Träumen. Ich träume oft sehr wirr und verarbeite viele Dinge in Träumen und was auch immer dabei so Verqueres rumkommt, das wird sich dann noch ein bisschen mit Horroreffekten und den bekannten Aspekten aus der Welt und lasse meine Spieler dann quasi meine Träume erleben, ob sie wollen oder nicht. Das kann sehr, sehr absurd werden. Und es macht wirklich Spaß, das so dann zu erleben, wie sie damit umgehen, was ich im Traum bereits erlebt habe. Und ansonsten, wenn ich halt nicht so eine Inspirationsquelle habe, gehe ich vorher spazieren. Also ich gehe spazieren und lasse quasi während so eines Spaziergangs meine Gedanken fließen und überlege, was würde heute Sinn ergeben? Welchen NSC spüre ich, wenn ich einen mitgeben kann? Was für eine Gruppenkonstellation habe ich auch? Weil ich habe ja keine festen Gruppen wie in der Kampagne, sondern immer unterschiedliche Leute zusammen. Und je nachdem, wenn ich jetzt gerade 4 sehr kampfkräftige Charaktere habe, bei denen ich genau weiß, dass die Spieler auch gerne mal ihr Können unter Beweis stellen, versuche ich denen natürlich auch eine Herausforderung in den Weg zu stellen. Egal welche Art. Es kann auch mal sein, dass die plötzlich irgendwo sind und ihre Kampfkraft überhaupt nichts bringt und dass sie ganz anders eine Lösung finden müssen, aber trotzdem hinterher irgendwie glänzen können, wenn sie es schaffen. Also manchmal passe ich es auf die Gruppe an, manchmal nach dem, worauf ich einfach gerade selbst Lust habe. Und manchmal fliegt mich so eine Idee an und ich lese irgendwo einen Satz oder unterhalte mich mit irgendjemandem und denke mir dann, oh, das wäre doch jetzt mal eine Idee, das könnte ich hier mal einbauen. Oder diese Kekse, die ich letztens im Supermarkt gesehen habe, die waren schön. Die kommen ins Weihnachts-Winter-Wunderland. Also so völlig verquere Inspiration eigentlich.
Jetzt bewegen wir uns ja auch schon auf den nächsten großen Themenkomplex zu, weil du bedienst ja jetzt nicht nur ein spezielles Szenario, sondern du hast ja diesen Fate-Server. Und da wird ja unglaublich viel gespielt. Und ich glaube, für die Leute, die das jetzt noch nicht kennen, würde ich auch da nochmal so ganz von vorne anfangen. Könntest du uns kurz was über diesen Fate-Server erzählen? Was da so angeboten wird, was sich da für Leute tummeln? Genau, und jetzt, es gibt auch schon ein paar sehr abgefahrene Szenarien, wie wir jetzt schon rausgehört hatten. Das Weihnachts-Winter-Wunderland und dein Albtraum-Szenario unter anderem. Aber erzähl doch mal, also was hast du da für einen Server? Was passiert da?
Ja, sehr gerne. Ich leite einen Discord-Server seit 4 Jahren mittlerweile, auf dem das Universal-Rollenspielsystem Fate gespielt wird. Also Fate, Universal-Rollenspielsystem, heißt, wir haben keine fertige Welt wie Aventurien, wie im Schwarzen Auge oder wie D&D eine fertige oder komplette Welt hat, sondern man kann Fate auf jede Welt anwenden, die es halt gibt oder die man bespielen möchte. Und ja, das habe ich damals angefangen, tatsächlich, weil meine Fate-Kampagne, die ich geleitet habe, zusammengebrochen ist aus terminlichen Gründen und ich glaube damals auch Corona. Also dieses Ganze, was halt so übereinkam, habe ich gesagt, nee, ich möchte weiterspielen, dann möchte ich halt feste Termine haben und die Gruppen können wechseln. Und das war für mich plötzlich eine neue Denkweise, weil vorher war es eine feste Gruppe und man musste Termine finden. Und plötzlich stand ich da und hatte feste Termine, die ich angeboten habe und die Gruppen konnten lustig zusammenkommen. Und deshalb habe ich das Konzept hier auf meinem Server entwickelt, zu sagen, wir spielen hier One-Shots. Wir spielen fast ausschließlich One-Shots. In den Welten, die angeboten werden, kann es zwar zusammenhängende Geschichten geben, aber zu den einzelnen Abenteuern kommen in der Regel gemischte Gruppen zusammen. Das heißt, die Charaktere lernen sich immer und immer wieder neu kennen. Also die kennen sich irgendwann dann natürlich auch schon, aber es kann halt sein, dass man heute in einer Welt spielt und beim nächsten Mal kennt man plötzlich keinen von den anderen, weil das alles neue Mitspieler sind. Es ist ein spannendes Konzept, was immer wieder neue Konstellationen halt zusammenbringt und demnach, weil es halt One-Shots sind, werden auch viele unterschiedliche Spielwelten angeboten. Ich selbst leite aktuell 4 Welten, glaube ich. Ja, tue ich. Das heißt, einerseits das Albtraum-Setting, was ich gerade schon angesprochen habe, also City of Nightmares. Ich leite zu Feiertagen das Weihnachts-Winter-Wunderland, so ein bisschen angelehnt an Weihnachtsmann und KKG, die Serie. Dann Stargate Fate nach Stargate SG-1. Das, wie heißt das denn? Pilot-Setting? Das war das allererste Setting, was hier bespielt wurde. Ich weiß gar nicht, heißt das dann so? Ich nenne das jetzt so. So. Und zum Schluss noch Fate und Vorurteil, ein absolutes Gesellschaftssetting im Rahmen von Stolz und Vorurteil, Bridgerton und Downton Abbey. Ich weiß, die liegen 100 Jahre auseinander, ist mir aber egal. Und von daher, ja, das sind die 4 Sachen, die ich leite, alle völlig unterschiedlich und total cool. Ansonsten gibt es halt noch auch von anderen Spielleitern, die es da gibt, noch andere Settings. Star Wars, Star Trek, Shadowrun, Mage, also World of Darkness kommt langsam auf den Server. Es ist super spannend.
Da schätze ich jetzt natürlich mir ebenfalls als Spielleiter-Kollege die Frage, wie schaffst du das alles?
Also ich meine, das frage ich mich auch.
Ja, also ich meine, es sind ja erstens ja also 4 Settings, die du ja mehr oder weniger häufig ja fast gleichzeitig bedienst, und dann sind sie ja auch so vom Grundaufbau her ja so völlig unterschiedlich und mit völlig anderen Geschichten, mit völlig anderen Welten. Ich glaube, ich hätte da irgendwann mal so einen Gehirnknoten, der irgendwann mal platzen müsste. Wie kriegst du das alles hin? Weißt du, und du denkst ja nachher auch noch für jedes Setting dann auch noch One-Shots und Geschichten aus. Also wir hatten das Thema ja mit Inspiration. Aber ganz ehrlich, wie schaffst du das?
Das geht eigentlich. Also es ist halt alles das gleiche Regelsystem. Es ist alles Fate-Core. Das heißt, ich muss mir jetzt keine Gedanken darüber machen, wenn ich den W20 würfel, den es in Fate gar nicht gibt, ob jetzt die 20 gut oder schlecht ist, wie bei D&D und DSA. Aber es ist alles das gleiche Regelsystem und die Welten sind halt wirklich stark unterschiedlich. Also ich habe ein militärisches Setting drin, ich habe ein Gesellschaftssetting, ich habe ein Trash-Setting mit dem Weihnachtswinterwunderland und ein Fantasy-Setting mit City of Nightmares. Also alle sind komplett unterschiedlich und dementsprechend ist es auch leicht, da nicht plötzlich zu denken, ach, jetzt habe ich den falschen NSC gespielt. Mensch, habe ich doch die hochrangige Londoner Lady plötzlich ins Militär in die USA 1998 gesetzt. Huch. Nee, das passiert da schon nicht, das geht. Und okay. Zeitlich, im Moment bin ich nicht so aktiv, wie ich es mal war. Könnte ich mal wieder sein, werde ich vielleicht auch wieder, vielleicht auch nicht. Man wird sehen, was die Zukunft bringt. Aber es gab Zeiten, da habe ich so 4 Abende in der Woche schon gespielt oder geleitet, je nachdem, was halt gerade los war.
Mhm. Von diesen 4 Settings, ich meine, jetzt, du hast ja gesagt, das Weihnachtswinterwund, oh Gott, ich habe so einen Zungenbrecher, dieses WWW, sage ich jetzt einfach. Das wird ja nur saisonal gespielt, sagtest du.
Ja.
Das heißt also, es ist ein bisschen, also jetzt nicht so häufig, wird nicht so häufig angeboten, aber von diesen 4 Settings, was ist denn da jetzt so dein Lieblingssetting oder schwankt das je nachdem, keine Ahnung, Jahreszeit, Lust und Laune?
Das schwankt. Ja, das schwankt auf jeden Fall. Ich habe so manchmal etwas, dass es mich mehr zu einem bestimmten Setting zieht und dass ich dann mehr Lust habe, gerade diese ganzen gesellschaftlichen Sachen auszuspielen. Und manchmal zieht es mich dann eher in die düstere Welt. Und dann merke ich, jetzt habe ich schon echt lange kein Stargate mehr geleitet. Und dann vermisse ich das Setting plötzlich. Und dann gehe ich wieder darin auf. Und dann gibt es Zeiten, dann denke ich mir, ich hätte gerade überhaupt keine Lust, so ein hochrangiges gesellschaftliches Ereignis zu leiten. Aber jetzt irgendwie so eine Zombie-Apokalypse, das wäre schon geil. Also es ist Lust und Laune, ja. Und es wechselt.
Mhm. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz noch sagen, wenn sie jetzt beispielsweise Lust hätten, auf den Server zu kommen und auch sagen, hey, ich möchte auch gerne Spiel leiten und hätte ein Setting anzubieten. Ich hätte da so eine Idee, wie muss man denn dann da, also wie geht man denn da vor? Ich meine, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht einfach alles, was angeboten wird, von Grund auf sagen, ja klar, mach mal. Da gibt es ja so ein bestimmtes Prozedere, wenn ich mich hier richtig dann erinnere.
Ja, Prozedere ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Das klingt jetzt wie so Prüfungen, die man ablegen muss. Das natürlich nicht. Aber es ist richtig, dass ich nicht einfach, ich sag mal, irgendeine fremde Person auf meinem Server leiten lasse, weil ich diesen Server als Schutzraum empfinde und ich da einfach wissen möchte, dass das, das klingt jetzt so hart, in Anführungsstrichen gute Menschen sind, die hier was anbieten und dass ich denen vertraue, dass die auch mit meiner Spielerschaft gut umgehen. Und deshalb gibt es ein paar kleine Regeln. Ich möchte, dass jeder, der bei mir Spiel leitet, anfangs erstmal gespielt hat bei mir auf dem Server. Damit ich auch mal so ein bisschen gucken kann, okay, wie spielen die Leute, ticken die in die gleiche Richtung, wie wir auch ticken, also so die Community des Fate-Servers, passt das zusammen, steht ein fertiges Konzept, hat sich derjenige auch mit den Regeln auseinandergesetzt, weil auch wenn Fate ein sehr regelarmes System ist, muss man trotzdem die Regeln, die es gibt, sehr gut beherrschen. Und das bringt nichts, wenn man nur sagt, ja, ich habe hier eine Spielweltidee und ach, ich mache das einfach mal irgendwie. Und hat sich vielleicht gar nicht damit auseinandergesetzt, wie man die Regeln noch individuell anpassen muss, dann bringt das eher Frustration als Spaß. Und da spreche ich das mit potenziellen Spielleitungen sehr, sehr gerne durch. Das ist gar kein Problem. Also wenn jetzt jemand sagt, ich würde doch so gerne, ich habe so eine eigene Welt im Kopf schon seit Ewigkeiten und ich möchte die jetzt gerne an den Mann und an die Frau bringen. Vielleicht ist das System genau das Richtige für mich. Also da seid herzlich willkommen, auf mich zuzukommen. Sehr gerne können wir drüber sprechen. Aber wie gesagt, erstmal mitspielen, die Community kennenlernen, Es bringt auch tatsächlich was für die Spielrunden, wenn die Spieler einen schon kennen.
Okay. Du spielst, ja, wie gesagt, es ist ja ein Fate-Server. Könntest du vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz zusammenfassen, was fasziniert dich denn an diesem Fate-System? Also wir haben ja schon gehört, man kann damit relativ schnell verschiedene Settings aufziehen. Das ist also irgendwie ein Riesenvorteil von Fate, weil du das einfach überall anwenden kannst. Was macht dir denn an diesem Fate-Regelsystem, mal davon jetzt abgesehen, dass es so flexibel ist, noch Spaß?
Ein ganz elementarer Unterschied für mich persönlich von Fate zu jedem anderen System, das ich bisher kennengelernt habe, ist, dass man wirklich auf die Charaktere eingeht. Nicht auf die Werte, die da stehen in Zahlen, sondern auf die Charaktereigenschaften. Also da ist es halt auch mal total spannend zu sehen, weiß ich nicht, ich habe mir damals für meinen D&D-Halbelfen-Barbaren eine Eigenschaft ausgesucht, ein Merkmal, glaube ich, das hieß, ich hebe ständig Dinge auf und mache sie aus Versehen kaputt. Ja, das habe ich mir damals ausgesucht und ich kann das zwar im Spiel integrieren, aber ansonsten hat es überhaupt keine Ausspielmöglichkeit bei D&D. Bei Fate könnte ich das im Spiel nutzen. Ich könnte mir damit Vorteile erschaffen, aber auch Chaos ins Spiel bringen und ein bisschen Würze in die Spielsitzung. Und das ist so ultra spannend, dass man halt nicht nur mit diesen Zahlenwerten spielt und irgendwelche Würfelproben abgibt, sondern aktiv seinen Charakter besser kennenlernt. Nicht nur sagt, der mag Schokolade, sondern sich überlegt, warum mag der die eigentlich? Ist das vielleicht irgendwas aus seiner Kindheit, was er mitgebracht hat? Oder kompensiert er damit etwas? Oder hat er das von seiner ersten Schulfreundin gelernt? Oder, na, also man geht ganz anders in die Charaktertiefe und kann Charaktere, wenn man offen dafür ist und das möchte, auf eine ganz andere Art und Weise beleuchten und in den Charakterhintergrund gehen. Das finde ich ganz, ganz toll. Und das auch noch im Spiel nutzen. Also nicht nur für die Background-Story, die sowieso kaum einer liest oder hinterher irgendwie anspielt, sondern man nutzt es aktiv im Spiel. Das ist toll.
Also wenn ich es richtig raushöre, geht es dir da eigentlich auch sehr, sehr viel um die Möglichkeit, die dieses System bietet für Storytelling und für die Charakterentwicklung.
Ja, ganz genau.
Okay. Auch wenn dieses System relativ kompakt und übersichtlich zu sein scheint, ich hab ja auch mal ein bisschen reingeschmökert in das Regelwerk, du hast ja natürlich sehr, sehr viel mehr Erfahrung. Gibt es da auch irgendwelche Spielregeln bei Fate, die du nicht magst?
Bestimmt, aber die lasse ich vermutlich von Anfang an weg. Also wie gesagt, Fate ist schon ein regelarmes System. Das Hauptregelwert von Fate Core, also dem Hauptsystem von Fate, hat, glaube ich, 330 Seiten. Und dann gibt es noch Zusatzbände, die man lesen kann, aber nicht muss. Das ist total spannend. Das war es halt schon. Im Gegensatz zu dem, man füllt drei Regale mit irgendwelchen anderen Regelwerken. Ne? Und ich glaube, ich habe von Anfang an bei mir zumindest weggelassen, das Thema Vorteile erstellen. Man kann mit geglückten Würfelproben, die dann x Punkte über dem passiven Widerstand sind, gegen den man gewürfelt hat, kann man Vorteile erschaffen, die hinterher im Spiel positiv wieder genutzt werden können. Das ist eine recht regellastige Regel und ich persönlich nutze die nur dann in Spielrunden, also ich kenne sie, ich kann sie mittlerweile auch, aber ich nutze sie nur dann, wenn ich Spieler mit in der Runde habe, bei denen ich genau weiß, dass die zum Beispiel selbst Fate-Spielleiter sind, die das gerne nutzen und damit umzugehen wissen. Wenn ich da Leute habe, die Fate einfach nur nebenher spielen oder die das Regelwerk nicht so gut kennen, lasse ich das meistens unter den Tisch fallen, weil es für mich mehr Regelverwirrung bringt als irgendwas anderes.
Was würdest du denn, wenn ich dich jetzt frage, so grob geschätzt, wie viel von den Regeln, die du in diesem Fate-Regelwerk hast, wie viele verwendest du da effektiv am Ende dann? Oder spielst du im Prinzip so eine für dich so eine abgespeckte Light-Version, dass du sagst, die und die Regeln reichen mir, um dann schon loslegen zu können? Oder wie handhabst du das jetzt als Spielleiterin?
Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, aber ich würde mal sagen, so 75-80% nutze ich schon.
Okay.
Und dann nutze ich 10-15% gar nicht, kenne es aber und dann habe ich ganz viele Dinge vergessen, also die restlichen Prozent. Das ist halt auch schon ein paar Jahre her, dass ich es gelesen habe.
Das Interessante an deinem Fate-Server und die Art und Weise, wie ihr spielt, ist ja schon nochmal so eine ganz, ganz andere Spielkultur als jetzt von einer, sagen wir mal, jetzt von einer Fantasy-Rollenspielrunde live am Spieltisch. Hast du da irgendwie so gewisse Präferenzen, wo du sagst, ach, eigentlich ist online besser mit diesen ganzen One-Shots oder gibt es irgendwas, was du dann doch eher bei so Live-Runden dann doch wiederum präferierst?
Oh, ich glaube, vor 2 Jahren hätte ich dir noch gesagt, ich bevorzuge definitiv das Online-Rollenspiel, weil es mir ein paar Vorzüge gibt, so etwas wie, ich kann nach der Arbeit nochmal nach Hause kommen, ich kann mir in Ruhe was zu essen machen und direkt nach der Runde mache ich den PC aus und falle ins Bett. Ganz simpel. Es ist organisatorisch für mich viel einfacher, eine Online-Runde zu spielen oder zu leiten. Auch dadurch, dass wir jetzt keine krassen technischen Sachen wie Foundry oder wie die alle heißen, solche Sachen benutzen wir halt nicht auf dem Fate-Server. Aber mittlerweile spiele ich auch aktiv in Präsenzkampagnen und muss sagen, das macht mir wirklich viel Spaß. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal eine leiten würde in Präsenz der Kampagne, aber spielen macht wirklich Freude und ich kann gerade keine Präferenz geben. Nee, ich weiß es nicht. Es macht halt auch schon Spaß, zusammen zu sein, die Interaktion der anderen am Tisch mitzuerleben. Es ist eine andere Art, miteinander zu kommunizieren und tatsächlich dauern die Präsenz-Sessions meistens länger als die Online-Spielrunden bei uns.
Okay. Gerade bei diesen, beim Spielen, Spielleiten oder jetzt auch als Spielerin, gibt es Abenteuer, vielleicht so 2, 3 Abenteuer, die dir jetzt so besonders im Gedächtnis geblieben sind? Also ob du, wie gesagt, ob du jetzt Spielleiterin warst oder als Spielerin teilgenommen hat, hast du da etwas gerade parat, wo du sagst, hey, das war damals echt ein richtig cooles Abenteuer oder zumindest mal eine richtig coole Szene. Also was ist dir da im Kopf geblieben, wo du sagtest, das war echt richtig cool?
Ja, ich glaube, ich habe sowohl was als Spielleitung als auch als Spielerin. Als Spielleitung habe ich im Stargate-Setting ein Abenteuer mehrfach tatsächlich geleitet, dann mit unterschiedlichen Spielern. Das Abenteuer heißt Dickicht. Ich weiß gar nicht, ob du auch mal eine Runde mit dabei warst, lieber Daniel. Du spielst ja auch bei mir. Mhm. Als Jet Black. Dickicht ist ein Abenteuer, was tatsächlich von einem Roman inspiriert ist, der da heißt Dickicht. Und ja, behandelt eine mörderische Pflanze, die sich auf einem Planeten ausbreitet und die so intelligent ist, dass sie zum Beispiel Geräusche nachahmen kann und sich in Menschen reinfrisst und halt ganze Bevölkerung auslöscht. Und da muss halt dieses Stargate-Team damit klarkommen. Das hat unglaublich viel Freude gemacht, die Spieler auf einen komplett bewaldeten Planeten zu schicken. Und die hat keine Ahnung von irgendwas. Und das war wirklich, das hat helle Freude bereitet, so diesen aufkommenden, langsamen Gruselfaktor auszuleben. Das war richtig schön. Ja, du lachst. Damals hast du nicht gelacht.
Ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern. Ja, tatsächlich. Ja, das war ganz schön gruselig.
Ja. Und ansonsten, es gab garantiert ganz, ganz viele wunderschöne Momente, die ich als Spielerin erlebt habe. Spannende Momente. Für mich wird immer ein besonderer Moment sein, besonders in Anführungsstrichen, also schon besonders, aber nicht unbedingt positiv. Ach egal, ich verbrabbel mich gerade. Also ein besonderer Moment für mich wird immer bleiben mein erster Charaktertod, den ich selbst erlebt habe, als mein Pirat Sammy gestorben ist. Das war, ganz ehrlich, das war übel. Mhm. Das war halt sehr, sehr intensiv einfach in dem Moment und ich war danach auch emotional, mental ziemlich mitgenommen einfach. Und es ist, glaube ich, kann man auch verstehen. Also das war eine echt krasse Session, die war auch vorher schon total spannend und dann halt mit diesem ja Finale im wahrsten Sinne, das war schon krass. Und ansonsten schwierig. Ich habe viele wunderbare Momente mit meinen Lieblingscharakteren erlebt. Ich habe auch garantiert hier in den Präsenzrunden schon einiges erlebt, bei dem mir ja das Herz ein bisschen auf Grundeis gegangen ist, weil es so spannend war, aber die fallen mir jetzt gerade alle nicht ein, die Beispiele.
Das ist gar kein Problem, denn ich habe natürlich jetzt auch noch eine Anschlussfrage genau in die andere Richtung. Gab es auch schon Abenteuer, die einfach in den Sand gesetzt wurden? Also ob du da jetzt als Spielerin mit dabei warst und einfach zugesehen hast, wie die anderen es irgendwie gegen die Wand fahren oder vielleicht hat es ja auch der jeweilige Spielleiter, Spielleiterin an die Wand gefahren oder gab es vielleicht irgendwie bei dir als Spielleiterin ein Abenteuer, wo du gesagt hast, oh Gott, das habe ich jetzt echt völlig kaputt gehauen.
Ja, beides. Also einerseits meine erste D&D-Erfahrung. Mir ist noch zu der anderen Frage gerade was eingefallen. Also noch mal kurz zu der Frage vorher.
Die schönere Frage.
Die schönere Frage, genau. Das Erleben, wenn meine Charaktere im Mittelerde-Setting, was ich meine Zeit lang geleitet habe, das erste Mal auf meine traurige Elbenfrau getroffen sind. Ich habe eine sehr traurige Elbenfrau getroffen und konnte so wunderbar beschreiben, wie sich diese ganze Emotionslage von ihr quasi über ihr Kleid fließend auf den Boden ergießt und ich habe gemerkt, wie sich die Stimmung meiner Spieler geändert hat. Oh, das war wundervoll. Das war schön. Okay, jetzt zu der anderen Frage. Ja, meine erste D&D-Erfahrung, die ich hatte, war nicht meine jetzige, sondern eine vor einigen Jahren, in der ein Spielleiter sein Debüt gegeben hat. Und das passte sowohl von den Spielern untereinander nicht, als auch mit dem Spielleiterstil, der meiner Meinung nach nicht nur unerfahren, sondern auch unvorbereitet war. Also ich habe da wirklich den Abend über gesessen und dachte mir, was zum Henker tue ich hier eigentlich? Also ich würde so viele Dinge gerade anders machen und nicht nur, weil ich jetzt sage, okay, meine Art ist die richtige, sondern es hat einfach keinen Spaß gemacht. Es war kein Charakterspiel. Und im Endeffekt haben wir die ganze Zeit nur eine Einkaufssession ausgespielt, die total unnötig war. Und die anderen Charaktere haben gegen meinen Charakter und noch einen anderen gespielt. Und der Spielleiter hat einfach nichts getan. Der war nur damit beschäftigt, Regeln zu lesen. Und also es war garantiert der mangelnden Erfahrung geschuldet in dem Moment. Aber es war keine schöne Erfahrung. Mhm. Das war nicht schön. Und ich selbst habe es geschafft, eine komplette Spielwelt in den Sand zu setzen.
Okay, da sind wir jetzt auf die Geschichte besonders gespannt.
Ich liebe das Universum von Harry Potter. Ich liebe es abgöttisch. Ich habe nicht nur die Filme gesehen, ich habe alle Bücher gelesen, ich habe zu irgendeinem Geburtstag mal eine Harry Potter Party gemacht und ganz viel vorbereitet und ich liebe es einfach. Also habe ich mir gedacht, hey, kein Problem, ich kann doch Fate, also kann ich auch Harry Potter Fate. Ja, ich kann aber keine Magie in Fate. Und weil das ist keine klassische Fertigkeit. Und ich habe es nicht hinbekommen, eine ordentliche Harry Potter Adaption aufzumachen an den Regeln. Und wir haben uns total verfranst, weil ich gesagt habe, einerseits, okay, bitte spielt nur Schüler, aber dann wollt ihr irgendwann Hausgeist spielen oder irgendwie ein Hauselfen. Ach so. Und das hat alles nicht funktioniert. Und irgendwie habe ich dann hinterher nach ein paar Abenteuern gesagt, ich so, Leute, es tut mir so leid, ich liebe die Welt, ich weiß auch, dass ihr sie liebt, aber ich komme mit dem Regelsystem nicht klar. Und das habe ich tatsächlich aufgegeben wieder. Das hat nicht funktioniert, ja.
Okay. Ein bisschen eine kleinere, ja, eine ernstere Frage eigentlich. Ich meine, als Spielleiterin, gerade mit deinem Fate-Server, hast du ja echt aber Dutzende von Leuten auf deinem Server und auch sehr, sehr viele Spielleiter. Hast du vielleicht, also ich meine, du hast es ja bestimmt schon erlebt, dass du mit irgendwelchen anderen Leuten aneinander geraten bist, mit Spielern, Spielleitern. Hast du da vielleicht aus deiner Erfahrung jetzt irgendwelche Tipps und Tricks, die du hier sagen könntest, wie geht man denn mit solchen Situationen um? Keine Ahnung, die Spieler geraten beispielsweise irgendwie tatsächlich als Spieler, Spielerinnen aneinander oder man hat vielleicht irgendjemanden in der Gruppe, der irgendwie nicht richtig reinpasst oder für Unruhe sorgt. Zum einen, also wenn du aus dem Nähkästchen plaudern willst, was hast du da schon erlebt? Beziehungsweise, wenn du das nicht machen willst, dann einfach nur der Teil, wie hast du das gelöst?
Ja, ich glaube, von dem, was du jetzt beschrieben hast, habe ich alles schon erlebt. Wie gesagt, 4 Jahre Server. Wir waren beim Maximum bei 150 Spielern ungefähr auf dem Server. Ich habe erlebt, dass Spieler sich untereinander verkracht haben, die dann auf Status waren von, wir möchten nicht mehr miteinander spielen. Oder auch an mich herangetreten sind mit der Bitte, dass ich das lösen soll. Und ich mir mal denke, eigentlich sind es erwachsene Menschen, die sollten es selbst lösen können. Ich kann darauf achten, dass Leute nicht mehr zusammen spielen in so One-Shots, das ist okay. Aber den Rest müssen sie eigentlich unter sich ausmachen. Was übrigens nicht gut angekommen ist, weil jeweils die einzelnen Parts Rückendeckung von mir gewünscht sich hätten. Und ich mir dachte, weiß ich jetzt nicht, aber naja. Ich hatte es auch schon mit Spielleitern, die plötzlich anders agiert haben oder andere Dinge rausgegeben haben an Informationen, so mal ganz vorsichtig. Also es ist halt ein Rollenspielserver. Ich möchte zum Beispiel keine politischen oder religiösen Inhalte auf meinem Server haben. Das gehört für mich nicht dahin. Und das sind meistens Diskussionsgrundlagen, die schnell ausufern können. Deshalb sage ich da, dass bitte darauf verzichtet werden soll in den Chatkanälen, die wir so haben. Und das war jemand, der sich in einer bestimmten Richtung sehr stark geäußert hat. Per se soll er machen mit den Menschen, dass er im Privatchat das macht. Das ist mir egal. Aber da habe ich einfach mit ihm geredet und das ging auch ganz gut. Also wir hatten zwar nicht die gleiche Meinung, aber wir konnten miteinander reden und das ist toll. Das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr empfehlen würde. Kommunikation ist alles. Klar benennen, was eigentlich Sache ist, und wenn Menschen keine Kommunikation beherrschen, es gibt leider Leute, die dann eher, ich sag mal, sich selbst in die Opferrolle zurückziehen oder die gerne ja die Schuld einfach von sich weisen und sagen, ja nee, nur der andere muss sich ändern, der andere ist schuld und nicht auf die eigenen Gefühle oder Bedürfnisse gucken oder wie sie halt selbst reden könnten. Ich persönlich empfehle, den Kontakt zu solchen Menschen im Leben nicht zu haben. Grundsätzlich, auch nicht im Rollenspiel. Aber ansonsten, Kommunikation ist alles, redet miteinander. Am besten vorzeitig, bevor es kracht, bei sich bleiben, keine Du-Botschaften aussenden, Bedürfnisse kommunizieren, eigentlich alles wie im echten Leben. Und Grenzen benennen. Und das musste ich auch erst lernen. Das fiel mir früher sehr, sehr schwer. Aber wenn jemand sich wirklich entgegen dessen verhält, was man als Basis für sich selbst haben möchte, dann bitte geh. Und da zitiere ich jetzt mal Henny, keine Zeit für Arschlöcher. Also ganz ehrlich, das geht nicht. Und ich hatte auch schon Erlebnisse, in denen mir von einem betrunkenen Spieler vorgeworfen wurde, ich sei nur eine Frau, deshalb würde ich Technik nicht verstehen und ich sei auch viel zu jung. Und ja, also so ein paar Sachen sind hier schon passiert oder auch so sehr Anfeindungen, die von Charakterebene auf Spielerebene übergegangen sind, wo dann die Trennung nicht mehr klar war. Ja, solche Leute, ganz ehrlich, tschüss, die wurden auch vom Server geschmissen. Das akzeptiere ich nicht mehr. Wenn ich nett bin, kriegen die vorher noch eine Begründung dafür. Wenn nicht, tschüss, müssen sie mit klarkommen.
Würdest du dann sagen, du hast auf diesem Server mit anderen Herausforderungen zu kämpfen als jetzt in einer Live-Runde? Ich meine, du hast ja vorhin so ein bisschen durchblicken lassen, du hattest ja jetzt etwas, jetzt erst wieder angefangen, Live-Runden zu spielen. Sind die Probleme da ähnlich oder sind das dann andere Probleme? Ich meine, klar, natürlich hast du halt einmal einen Server, wie du gerade vorhin gesagt hast, mit fast 140, 150 Leuten zur Hochzeit gehabt. Sind das ähnliche Probleme? Also spiegelt der Server im Prinzip nur das wider, was auch am Spieltisch passiert? Oder hast du da nochmal mit anderen Herausforderungen zu kämpfen? Sowohl auf dem Server als auch in der Live-Runde?
Ich glaube, die sind relativ ähnlich, aber halt mehr, weil es mehr Menschen sind. Also es kann potenziell häufiger auftreten, glaube ich, weil man guckt Menschen nur vor den Kopf und es ist ein Online-Server, der für alle potenziell geöffnet ist. Dementsprechend wie auch sonst oft im Internet, die Menschen verstecken sich häufig hinter Anonymität oder fühlen sich sicherer, wenn man nur mal kurz das Video gesehen hat oder so, glaube ich, dass da die Hemmschwelle geringer sein kann, nicht so sehr darauf zu achten, dass alles miteinander gut läuft. Und in einer Präsenz-Rollenspielrunde, in der Kampagne, habe ich halt in der Regel meine 4, 5, vielleicht 6 Menschen. Und die habe ich dann halt. Also dann sind es halt nicht 140, ganz ehrlich, so viele sind wir bei Weitem nicht mehr. Wir sind jetzt vielleicht noch 40, 50 Leute. Aber es sind halt einfach weniger in der Präsenzrunde. Trotzdem sind die Probleme, die man haben kann, glaube ich, ähnlich. Abgesehen davon, dass man in der Präsenzrunde in der Regel in so einer Session Zero ja schon vorher ein bisschen aussortiert, ob es miteinander passt oder nicht. Glaube ich.
Jetzt kommen wir zu einer Joker-Frage, denn Oha. Ich bin jetzt ehrlich gesagt mit meinen Fragen so gut wie durch. Ich habe nachher noch eine kleine zum Abschluss oder vielleicht zwei kleine zum Abschluss. Und du hattest ja vorhin gesagt, vielleicht sprechen wir ja irgendetwas ganz Wichtiges nicht an, was ich mit meinen Fragen jetzt gar nicht abgedeckt hätte. Hättest du da jetzt quasi eine Frage, eine Joker-Frage an dich selber, die du selber als Spielleiterin hier in dieser Interviewfolge beantworten möchtest?
Ja, auch wenn ich es nicht als Frage formulieren kann. Mhm. Ich habe ganz zum Start in der Einleitung von Stell dich doch mal vor und wie bist du eigentlich hier hingekommen gesagt, dass das vielleicht ja nochmal auf den Tisch kommt. Ich spreche das jetzt einfach von mir aus nochmal an, wie ich eigentlich zu diesem Podcast gekommen bin.
Aber gerne.
Das war eigentlich, habe ich Henny kennengelernt, weil er einen Facebook-Aufruf gestartet hat vor einigen Jahren für eine DSA-Live-Runde, also Präsenzrunde. Und so haben wir uns kennengelernt. Und dann stellte sich nach ein paar Runden heraus, dass es halt diesen Podcast gibt. Das wusste ich überhaupt nicht vorher, ich kannte den gar nicht. Und fand ihn dann total toll und habe ihn auch gehört. Und es hat mir Spaß gemacht, sowohl die Let's Play-Folgen als auch die Meistergespräche anzuhören. Und ja, vor knapp 3 Jahren kam dann halt die Frage, ob ich Lust hätte, mal mit bei den Meistergesprächen zu machen. Einerseits hat es mich sehr gefreut, andererseits war es auch ein sehr, sehr schwieriger Grund, weil das genau der Zeitpunkt war, an dem Lars gegangen ist, also von uns gegangen ist. Und dementsprechend war die Freude so ein bisschen verhalten, weil der Grund halt einfach so unglaublich traurig ist. Und ich habe mir dann immer trotzdem gesagt, ich mache das einfach mal zum Ausprobieren, weil ich drehe das jetzt mal ein bisschen wieder ins Positive, hoffentlich. weil ich für mich in meiner Spielleiter- oder Spielerlaufbahn, also im Pen-and-Paper-Bereich, einfach für mich so zwei große Ziele habe, wie auch immer. Ich wollte einmal bei den Meistergesprächen dabei sein. Das war tatsächlich immer ein Traum, den ich so hatte, seit ich diesen Podcast kannte. Ich habe mir gedacht, boah, wie toll wäre das denn, einmal dabei sein zu dürfen. und das andere wäre eine Spielsession mit Sebastian von Würfelzeit. Also solltest du diesen Podcast hören, lass uns eine Runde spielen. Egal welches System, ich bin dabei. Das wäre auch wundervoll. ja, und jetzt bin ich seit 3 Jahren dabei und am Anfang war es wirklich so ein Austesten, weil meine erste Reaktion war auch, ja, aber ich bin doch gar keine Spielleitung für das Schwarze Auge. Ich leite Fate, das ist was völlig anderes. Ich mache Online-Runden und bin ich dafür überhaupt geeignet? Und jetzt bin ich seit 3 Jahren hier und ich freue mich wie Bolle auf jede neueste oder auf jede neue Aufnahme.
Zum baldigen Abschluss. Eine ganz kleine Frage hinter den Meisterinnenschirm, also auch metaphorisch gemeint. Wie handhabst du das mit dem Fudgen? Also manipulierst du dann mal ein Ergebnis hin, weil du denkst, dramaturgisch würde das andere jetzt besser passen. Also wie ehrlich bist du da quasi zu dir selbst mit dem, was du da hinter deinem Meisterschirm in Anführungszeichen würfelst?
Muss ich darauf antworten?
Ein Kommentar. Nein.
Ich stehe Fatschen gegenüber recht offen. Das war kein Deutsch. Ich stehe offen Fatschen gegenüber. Das ergibt immer noch keinen Sinn. Du weißt, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine.
Wir wissen, was du meinst.
Ja, ja. Ich drehe auch meinen Würfel so, wie er sein sollte. Muss ich dazu sagen, als Spielleitung, nicht als Spieler. Als Spielleitung mache ich das ab und an mal. Hat Hintergründe, hat auch den Hintergrund, wenn ich sehr unvorbereitet an eine Session gehe, schreibe ich mir halt, sollte es zu einer unüberlegten Kampfsituation kommen, von der ich vorher keine Werte oder sowas hatte, halt auch mal eben schnell irgendwelche Werte raus. Und dann muss es halt schon mal angepasst sein. Ich schade damit meinen Spielern in der Regel nicht. Aber es würde halt keinen Sinn ergeben, wenn ich mich in meinem schnellen, auch ich schreibe mir mal schnell einen Wert auf und würde damit einfach einen Spieler fast ausnocken. Entschuldigung. Ein Charakter, kein Spieler. möchte ich dann auch nicht, nur weil ich mich mal eben verkalkuliert habe. Es ist spät.
Ja. Entschuldigung. Okay, als letzte kleine Abschlussfrage. Die mag jetzt vielleicht ein bisschen widersinnig erscheinen, weil wir haben ja hauptsächlich Hörerinnen und Hörer, die ja schon Rollenspiele spielen. Aber was würdest du denn jemandem sagen, der sich eventuell überlegt, Rollenspiele anzufangen, wieso sollte man Rollenspiele spielen? Warum ist das jetzt für dich so ein tolles Hobby, dass du jemandem sagen würdest, also ich gehe mal dann natürlich jetzt davon aus, ich nehme es jetzt ein bisschen von weg, dass du höchstwahrscheinlich sagst, so ja, probier das mal aus, weil...
Ja, probier das mal aus, weil es das beste Hobby der Welt ist. Das lasse ich einfach so stehen.
Wunderbar. Dann... In dem Fall, Josie, vielen lieben Dank für das Interview und vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke für die Fragen.
Es waren ein paar echt super lustige Antworten mit dabei und super. Auch ein paar schöne Einblicke, wie du zu dem Hobby gekommen bist. Das finde ich immer besonders faszinierend, ja, wie Leute zu diesem Hobby kommen. Und also vielen lieben Dank dafür, dass du uns das mitgeteilt hast. Und in dem Fall... Bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, uns zu verabschieden. Ich würde dir einfach mal den Vortritt lassen.
Sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal. Es hat wirklich Spaß gemacht. Tatsächlich freue ich mich schon seit geraumer Zeit auf diese Interviewfolge. Ich wusste ja, dass sie noch aussteht. hat Spaß gemacht und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möge das Würfelglück euch hold sein.
Dankeschön. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die es heute mit mir als ja, als Host sozusagen ausgehalten hatten. Und bis zum nächsten Mal. Möge Fex euch auf euren Weg begleiten. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
Ja, ihr Lieben, ich möchte mich kurz halten, auch wenn ich mich natürlich gerne auch mit ins Rampenlicht pressen würde, aber heute hatte ich ja das Privileg, auch mal Zuhörer zu sein. Danke also an euch fürs Zuhören da draußen und natürlich danke an Josi und Daniel, dass ihr diese schöne Folge aufgenommen habt. Ich hoffe, ihr draußen hattet Freude dran und wir hören uns dann am ersten Sonntag im Oktober wieder, wenn es weitergeht mit den Schwafelhelden. Bis dahin, bleibt gesund und rollt die Würfel.